Berliner Geschichten aus der Berliner Geschichte in Ihrem History-Podcast der BZ. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blick zurück, dem History-Podcast Ihrer BZ. Mein Name ist Oliver Ohmann und gemeinsam gehen wir auf eine kleine Zeitreise in die Geschichte Berlins. Heute geht es mal wieder raus aus der Stadt und an einen ganz besonderen Ort, nach Spandau. Manche sagen immer noch Spandau bei Berlin, im Ernst oder im Scherz. Heute wollen wir das einmal genauer unter die Lupe nehmen und wir sind dazu in Spandaus Herzkammer, der Zitadelle. Und bei mir ist Dr. Urte Ewert, seit 2017 die Leiterin der Historischen Museen der Zitadelle Spandau. Frau Dr. Ewert, danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja, vielen Dank, dass ich mit Ihnen hier sprechen darf.
Man müsste ja fast denken, jeder Berliner kennt die Zitadelle, aber es ist noch lange nicht so. Ne? Also man kennt es vom Namen her, aber noch nicht jeder war hier.
Noch nicht jeder war hier und die hier waren, wie unser netter Tontechniker hier, dann gerne auf Großkonzerten. Also in der Sommersaison in diesem Jahr das erste Mal wieder nach Corona sind ja hier auf dem Platz die Freiluftkonzerte, die großen. Und die sind natürlich auch berühmt. Ne? Also Citadel Music Festival ist berühmt. Und das bedeutet aber, dass dann ganz oft die Leute gar nicht so richtig mitkriegen, was hier noch auf der Zitadelle los ist, weil natürlich die Konzerte dann sind, wenn die Museen geschlossen sind. Ja, aber in diesem Jahr haben wir versucht, ein bisschen irgendwie einen Synergieeffekt herzustellen.
Ja, die strömen dann die Straße lang oder dann ist hier, weiß ich nicht, Jazzrotal oder wie auch immer, irgendwelche tollen Bands. Sting? Super. Oder Mittelaltermarkt oder tolles Toben und Treiben. Und ich bin immer mal wieder hier und weil es immer wieder was zu entdecken gibt. Also, man kann die Bastionen angucken, man kann die tollen Museen und Schauen angucken, aber auch zeitgenössische Fotografie wird gerade gezeigt. Und immer mal wieder gehe ich dann in die Ausstellung, gucke mir den Leninkopf an und die Puppen. Aber darüber sprechen wir noch.
Auf jeden Fall. Das ist natürlich unser berühmtestes Museum hier auf der Zitadelle. Aber die anderen Ecken, die man hier entdecken kann, die sind manchmal auch tatsächlich ein bisschen versteckt. Was eben mit der Konstruktion der Burg und der darauf gebauten Zitadelle zu tun hat. Wie zum Beispiel das archäologische Fenster, in dem es eine einzigartige Sammlung von jüdischen Grabsteinen gibt aus dem Mittelalter. Das gibt es so in der Mark Brandenburg nicht nochmal.
Wie kamen die jüdischen Grabsteine? Hier gab es einen bedeutenden jüdischen Friedhof in Spandau, ne?
Genau, der sogenannte Judenkiewer, der archäologisch immer noch nicht nachgewiesen werden konnte, wo der genau lag. Also es gibt Dokumente über ihn, aber man weiß nur natürlich außerhalb der Stadtmauern. Mehr weiß man darüber leider nicht. Und die jüdischen Grabsteine wurden zum Teil benutzt, um Reparaturarbeiten auf der Burg durchzuführen und zum Teil auch ein bisschen zur Gründung der Zitadelle, als sie dann hier aufgebaut wurde.
Schon im alten Rom wurden irgendwas abgerissen und dann wurde Baumaterial gebraucht. Dann hat man die als Treppenstufen, Schwellen oder was auch immer. 1244, glaube ich, der älteste, ne?
Das ist der älteste Grabstein, der davon erzählt, was für eine lebendige jüdische Gemeinschaft dann zu dem Zeitpunkt einfach hier schon in Spandau existiert haben muss. Schon vor den schriftlichen Quellen darüber. Aber die Besonderheit daran ist auch einfach, also dass man an diesen jüdischen Grabsteinen, die ja eigentlich Mahnmale für den Tod sind oder Erinnerungssteine für Gestorbene, trotzdem etwas über das Leben hier erfährt und eben das gemeinsame Leben.
Und Sie haben das total toll dokumentiert. Kann man nämlich auch so kleine Hörgeschichten, man kann sich anhören, was auf den Grabsteinen drauf steht, auch gesprochen, hebräisch, natürlich auch in Übersetzung. Und vielleicht können wir da gleich mal reinhören.
Jona, Sohn des Dan, 1244.
Zion halatukam, lorosh kevorat, Rabbi Jona bandahan, shehalach lolamo be.
Dieses Zeichen wurde errichtet zu Häupten der Grabstätte des Herrn Jona, Sohn des Dan, der hinging in seine Welt im Monat Marcheshvan, 5 der Zählung.
Dies ist der älteste Grabstein. Jona, der 1244 starb, ist der Generation zuzuordnen, die damals am Aufbau der Stadt Spandau mitgewirkt hat.
Ja, nee, also das ist ja, da kommst du dir ja vor wie in Florenz oder wie auch immer. Das ist ganz toll.
Genau, das ist eine unserer schönsten Locations für die Vermietung. Also dort werden Hochzeiten gefeiert, aber auch Tagungen abgehalten. Und italienische Höfe hängen tatsächlich mit diesem Eindruck zusammen, dass man das Gefühl hat, man ist in der Toskana. Was aber auch tatsächlich gewollt ist. Also das gehört zu den Entwürfen des italienischen Baumeisters der Zitadelle, der ja quasi nach venezianischer Manier hier gearbeitet hat. Das heißt, die Zitadelle steht auf Pfählen wie in Venedig, aber gleichzeitig eben auch Schmuckelemente aus der italienischen Architektur hier untergebracht hat.
Das ist total irre. Also man muss, das wissen ja eben auch viele nicht, man muss, wenn man, Burgenfans gibt es ja ohne Ende, ne? Mhm. Irgendwelche Bücher von klein auf. Aber hier kann man eine echte Burg bestaunen und entdecken.
Ja, das stimmt. Also zumindest Reste einer Burg, nämlich den Juliusturm und der Palas. Das sind im Prinzip die ältesten Gebäude, die hier noch zu sehen sind und aus der Burgenzeit stammen. Also
Palas, muss man erklären, ist ein Wohngebäude.
Genau, der Palas ist das Wohngebäude gewesen für die Kurfürsten, vor allem die Kurfürstinnen, die hier in Witwensitz hatten und eben entsprechend komfortabel dann auch eingerichtet war.
Das stammt so aus dem 15. Jahrhundert, also 1450 bla bla bla. Das heißt, ist noch ein bisschen jünger als der Juliusturm. Der ist nämlich noch älter.
Genau, der Juliusturm, die untersten Schichten des Juliusturms, die noch zu sehen sind tatsächlich, die stammen noch aus dem 12. Jahrhundert. Aber der größte Teil aus dem 13. Jahrhundert. Und das, was man heute sieht, sind dann natürlich zum Teil Reparaturarbeiten. Und vor allem der Zinnenkranz oben ist aus dem 19. Jahrhundert nach Entwürfen von Karl Friedrich Schinkel.
Also wir schmeißen hier immer so schön die Zeiten in den Podcast. Man muss sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wenn wir reden über das 12. Jahrhundert, dann sind wir fast 900 Jahre alt oder 800 Jahre. Das ist schon sehr, sehr lange her, dass hier sozusagen Grundsteine gelegt wurden für Gebäude. Wir reden ja hier sozusagen über sehr alte Zeiten. Und wir kommen gleich sozusagen auf mein Lieblingsthema, Spandau bei Berlin und warum, woher kommt eigentlich dieser Stolz? Aber Spandau ist ja eigentlich noch viel älter. Das heißt, Siedlungen gibt es ja hier seit der Steinzeit eigentlich.
Siedlungen gibt es definitiv seit der Steinzeit. Auch Bronzezeit ist hier sehr gut vertreten. Aber das, wo wir uns jetzt hier befinden, das ist definitiv auch schon zu slawischer Zeit. Also das heißt im hohen Mittelalter, im 10. Jahrhundert bereits besiedelt gewesen und auch befestigt gewesen. Die Slawenburg war an etwas anderer Stelle. Hier war auch eine Art Burg. Also es ist nicht ganz klar, ob es tatsächlich eine Fluchtburg war. Oder eben einfach nur eine Befestigung an der Stelle, wo hier Spree und Havel ineinander fließen, damit eben ein Verkehrsknotenpunkt und Zollabgaben bewacht werden sollten.
Das ist ein super Stichwort. Hier mündet die Spree in die Havel. Da muss man nicht lange drüber nachdenken. Das muss immer ein wichtiger Knotenpunkt für Wirtschaft, für Kommunikation gewesen sein. Wasserwege waren ja im Mittelalter unglaublich bedeutsam. Also überhaupt kein Zufall. Also wenn man Archäologe ist, müsste man eigentlich hier sofort graben. Also
das, ja. Das wird auch getan. Also tatsächlich weiß ich vom Landesdenkmalamt, dass eigentlich Spandau für spannender gehalten wird, archäologisch gesehen, als tatsächlich Berlin. Das heißt nicht, dass man nicht auch in Berlin, wie jetzt gerade der Bohlenweg zum Beispiel in Mitte, nicht auch interessant ist. Aber hier in Spandau gibt es auch archäologisch gesehen noch wahnsinnig viel zu entdecken. Und da sind die Zeitschichten wirklich über 1000 Jahre, die nach wie vor ausgegraben werden und dokumentiert werden auch.
Ja, habt ihr das gehört, Berliner? Also das ist schon wieder ein Indiz. Nein, Frau Dr. Ebert, eine Sache ist für die neuesten Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins. Das ist diesmal ein Themenheft über Spandau. Haben Sie den einleitenden Aufsatz geschrieben. Und ich fand den Ansatz, den Sie da wählen, unglaublich faszinierend. Nämlich, sie erklären endlich mal, woher das eigentlich kommt, diese Einzigartigkeit von Spandau. Da wird viel Kokolores immer gemacht und immer gescherzt und Frotzeleien und Pipapo. Aber aus Ihrem Aufsatz habe ich eigentlich das erste Mal erfahren, sozusagen wissenschaftlich, dass die Spandauer eigentlich mit ziemlichem Recht auf ihre Einzigartigkeit pochen dürfen. Vielleicht fangen wir damit mal an, denn Spandau ist noch gar nicht so lange tatsächlich in der Lage, sich selbst so zu entwickeln, wie es wollte. Und als es dann endlich konnte, wurde es schon wieder an die Kandare genommen.
Ja, im Prinzip fasst es das sehr, sehr schön zusammen, weil es sich in Spandau so entwickelt hatte, dass aus der eigentlich im hohen Mittelalter wichtigeren Kaufmannsstadt auch befestigten Stadt, auch schon mit der Burg und so weiter, eine Festungsstadt als Vorlagerung für den Hauptsitz der Kurfürsten in Berlin geworden ist. Und insbesondere dann in der frühen Neuzeit und nochmal verstärkt während des Dreißigjährigen Krieges im 17. Jahrhundert ist Spandau daran gehindert worden zu wachsen, einfach weil es quasi als Schutzstadt vor Berlin wahrgenommen wurde. Nicht nur mit der Zitadelle, sondern die gesamte Stadt wurde befestigt. Und das hieß, es durfte auch an bestimmten Stellen nicht gebaut werden. Der ganze Festungsgürtel um Spandau herum war dazu gedacht, den Feind, sollte er aus dem Westen kommen, eben davon abzuhalten, bis nach Berlin reinzukommen. Und um dort die Verluste möglichst klein zu halten, gab es die sogenannten Rayon-Gesetze. Das bedeutete, dass bestimmte Bauarten einfach nicht in der Nähe der befestigten Stadt machbar waren. Und dazu kam dann noch, also das heißt, die Stadt konnte nicht wachsen. Und dazu kam dann noch, dass sich hier gleichzeitig dann im 18. Jahrhundert die große Waffenproduktion angesiedelt hat, die in staatlicher Hand erstmal blieb, bis ins Ende des 19. Jahrhunderts hinein. Und diese staatlichen Fabriken keine Grundsteuer zahlen mussten. Und das heißt, die Stadt Spandau bekam eben kaum Einnahmen und konnte sich auf diese Art und Weise dann eben auch nicht an der Industrialisierung wirklich beteiligen und an den Vorteilen der Industrialisierung und Kapitalisierung der Gesellschaft, weil das Kapital einfach nicht in diese Stadt floss.
Eine irre Situation. Man ist Rüstungsschmiede Preußens, man ist bedeutsam, also man hält den Hohenzollern sozusagen den Feind weg, aber profitiert nicht davon. Also ein Albtraum in finanzieller Hinsicht. Und dann kam auch noch Einquartierung und man musste die Militärs unterstützen und das alles endete 1903?
Also 1903 ist der Status der Festungsstadt aufgehoben worden, ab dann konnte frei gebaut werden. Es hatte sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts sowieso schon hier mehr Privatindustrie angesiedelt. Siemens natürlich allen voran, Kaisers Kaffee, Uhrenstein und Koppel. Also das fing hier schon an. Und je mehr an Fläche freigegeben worden ist vom Militär, desto mehr Industrie hat sich hier angesiedelt, weil eben diese Flächen hier noch da waren und bezahlbarer waren als in Berlin. Und je mehr Privatindustrie sich ansiedeln konnte, desto mehr Grundsteuer kam in die Stadt Spandau, die damals ja noch eigenständige Stadt war. Und ab 1903 hat das eine rasante Entwicklung genommen. Und das bedeutete auch, dass die Stadt selber so schnell gewachsen ist, dass sie 1910 war es, glaube ich, dann bereits zur Großstadt gezählt wurde mit dem 100.000. geborenen Einwohner in Spandau. Und zu dem Zeitpunkt gab es aber schon Bestrebungen, nicht nur Spandau, sondern auch andere Bezirke zum sogenannten Zweckverband mit einzubeziehen, der Vorläufer von Groß-Berlin war.
Das heißt, Spandau hat sich quasi ab, sagen wir mal, 1900, noch ein paar Jahre davor, in rasender Geschwindigkeit am Riemen gerissen und sich entwickelt. Wahnsinn. Also quasi eine Entwicklung durchgemacht, auf die man zu Recht stolz war. Und das kann man ja heute noch sehen. Und zwar, wenn man mit der U7 fährt und am Rathaus Spandau aussteigt, da steht ja, glaube ich, das, ich will es mal neutral sagen, protzigste Rathaus aller Berliner Bezirke, 1913 eröffnet.
Genau, ja, also das ist, protzig ist jetzt vielleicht nicht neutral, aber passend. Insofern, nee, sieht man ja, ne? Es ist wirklich ein demonstrativer Bau, um zu zeigen, was Spandau leisten kann. Und bei der Grundsteinlegung 1911 hieß es dann eben auch schon, möge schützen uns des Kaisers Hand vor Groß-Berlin und Zweckverband. Das heißt also, das ist einer der Sprüche, die dazu am berühmtesten geworden sind. Es sind irgendwie, ich weiß nicht, hunderte von solchen Sprüchen zur Grundsteinlegung gesagt worden, aber der hat es irgendwie über 100 Jahre geschafft, im Gedächtnis zu bleiben.
Und am Giebel steht ja dann auch schön zu lesen, errichtet sozusagen unter der Herrschaft von Wilhelm II., aber von der Bürgerschaft.
Genau.
Ja, damit der auch sofort wusste, was los ist.
Genau, also gut, der Kaiser war ja von Berlin selber nicht so besonders begeistert und hatte da tatsächlich auch kein Interesse daran, dass Berlin noch größer wird und damit auch wirkmächtiger. Das hat sich dann natürlich während des Ersten Weltkrieges und vor allem danach dann erledigt. Aber trotzdem war es auch so, dass Spandau sich gegen den Zweckverband nicht wirklich wehren konnte Und das eigentlich auch nicht sinnvoll war, weil der Zweckverband dazu da war, Verkehrswege herzustellen, die bisher unterschiedlich waren. Es war zum Teil, gab es absurde Situationen, dass halt die Menschen, die in Berlin lebten und in Siemensstadt arbeiten wollten, dann kurz vor Siemensstadt nochmal die Straßenbahn wechseln mussten, weil die Spuren nicht ineinander passten und die Tickets nicht galten. Also das waren natürlich Sachen, die sich auch Spandau nicht wirklich leisten konnte. Und gemeinsame Projekte wie sozialer Wohnungsbau beispielsweise und dann vor allem nach dem Ersten Weltkrieg der Umgang mit Migration aus den ehemaligen polnischen und dann jetzt wieder polnischen Gebieten und vor allem einfach die ganze Kriegsmigration eben zu handeln und damit umzugehen. Und die Wohnungsnot und auch der Hunger und die Inflation in der Zeit waren halt viel, viel wichtiger, als sich gegen Berlin zu wehren. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem getan wurde.
Spandau war ja nicht alleine. Also Charlottenburg wollte eigentlich auch nicht wirklich mitmachen. Ich glaube, bei Schöneberg war es auch nicht so dolle. Aber man ging mit, zumal dann, glaube ich, auch das Ende des Ersten Weltkrieges und auch wirtschaftliche Not und alle möglichen, genau das, was Sie gerade aufgezählt haben, eine große Rolle spielte. Und dann war man 1920 auf einmal ein Bezirk von Groß-Berlin. Und wollte eigentlich auch gleich wieder weg.
Ja, es gab tatsächlich die Los-von-Berlin-Bewegung, die ihren Ursprung eigentlich aus den Rheinstaaten hat, die sich nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich auch vom großen Deutschen Reich abspalten wollten. Und diesen Slogan, Los von Berlin, haben sich dann bestimmte Bezirke, die eigenständig sein und bleiben wollten, auch zu eigen gemacht hier in Berlin. Dazu gehörte Charlottenburg schon auch noch. Es hat sich dann aber im Laufe der Zeit für die anderen Bezirke erledigt, nur für Spandau nicht. Also in Spandau gab es dann 1923 nochmal eine große Unterschriftensammlung, bei der immerhin 20.000 Stimmen zusammengekommen sind, um sich von Berlin wieder abzuspalten.
Das war ein Fünftel aller Wähler.
Zu dem Zeitpunkt, genau. Und das war natürlich schon ein großes Statement. Aber also es ist jetzt vielleicht hier ein bisschen kompliziert zu erklären. Man kann es vielleicht so zusammenfassen. Es wurde im Senat so lange verschleppt, bis es nicht mehr notwendig war, darauf einzugehen. Und mittlerweile hatten sich dann auch tatsächlich Gemeinden, die ja umgekehrt nach Spandau eingemeindet worden sind, wie Starken, Klado, Gatow, auch in ihrer Meinung gewandelt und wollten im Großverband Berlin bleiben.
Und dann nach 45, ich greife mal jetzt ein bisschen vor, war man womöglich auch dann froh, nicht im Havelland angesiedelt worden zu sein, von den Sowjets besetzt, sondern dann zu West-Berlin, einer der 12 Bezirke West-Berlins zu werden. Aber dann kam also diese Kuriositäten, dann wurde es irgendwie kurios, ne, so ein bisschen, dann
ja,
hat man ein bisschen damit
bisschen,
gespielt.
Genau, ein bisschen folkloristisch, ich finde das eigentlich auch ganz gut. Also ich finde nach wie vor die BVG-Werbung super, wenn die sich über Spandau lustig macht, das ist einfach, ist witzig. Ja, also, was weiß ich, das AB-Ticket gilt für ganz Berlin, Punkt, und Spandau. Also das ist ja tatsächlich so, aber für viele auch immer noch erstaunlich. Ja. Das ist eigentlich ganz schön, aber nach dem Mauerbau war es für Spandau schon auch nicht ganz einfach, hier der westlichste Bezirk zu sein. Also halt so westlich, dass schon fast wieder Osten war. Ja. Und gleichzeitig war ja auch tatsächlich noch ein Stück von Spandau abgespalten worden. Also die Engländer, die hier die Besatzungsmacht waren, direkt nach 1945, wollten gerne den Flugplatz Gatow haben. Und die sowjetische Besatzungszone hat sich nur darauf eingelassen, wenn sie den Flugplatz Starken bekommen. Und das heißt, Weststarken wurde von Starken abgespalten und gehörte damit dann eigentlich zu Ost-Berlin, was natürlich zu der absurden Situation führte, dass ganz West-Berlin zwischen Starken, also West-Starken und Ost-Berlin war und das im Endeffekt dann eben doch zu Brandenburg eine ganze Zeit lang gehört hat. Ja, und gleichzeitig war es aber so, dass halt genau in dieser Zeit die West-Berliner und die Spandauer sich so ein bisschen auseinanderentwickelt haben emotional. Also das ist schon ein bisschen erstaunlich für jemanden wie mich, der ja gar nicht aus Spandau und auch nicht aus Berlin kommt, das zu beobachten. Aber es hat tatsächlich dazu geführt, dass quasi Spandau dann doch nochmal auch von Berliner Seite aus als kleine, eigenständige, merkwürdige Stadt wahrgenommen wurde, zu der man rausfährt. Und bei den Spandauern ist es so geblieben, wenn sie gesagt haben, ich fahre in die Stadt, dann meinten sie die Altstadt Spandau und garantiert nicht Berlin.
Naja, die U-Bahn kam ja auch erst später, also das war ja noch lange nicht so weit. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall, finde ich, mitgenommen, dass da sozusagen zwischen 1900 und 1920 sehr, sehr, sehr viel berechtigtes Selbstvertrauen gewachsen ist, glaube ich, was die Spandauer im ganzen 20. Jahrhundert sozusagen mitgenommen haben und auf ihrem Pluskonto verbuchen können. Mhm. Und deswegen finde ich, sozusagen kann man da ganz, ja, quasi fast akademisch drüber reden, dass dieser Stolz von Spandau auch berechtigt ist. Jetzt sind wir im Stadtgeschichtlichen Museum angelangt und Herr Müller dreht für uns den Mahlstein. Genau genommen handelt es sich um einen Mühlstein aus der ehemaligen Klostermühle in Spandau. Die Mühle wurde 1962 als letztes der Spandauer Mahlmühlen stillgelegt und dann abgerissen. Heute befindet sich dort C&A. Danke, Herr Müller. Also ich persönlich, wenn ich das mal erwähnen darf, habe ja auch ein wenig zur Geschichte Spandaus beigetragen. Ich bin nämlich für den SC Siemensstadt Fußball gespielt. Wurde Staffelsieger mit der ersten F und mit der ersten E. Aber das ist schon, das war in den 70er Jahren, also ist auch schon verjährt.
So. Und sowas verjährt nicht.
Ja. Jetzt sitzen wir hier so schön in der Sonne. Auf dem Hof der Zitadelle, rechts ist ein kleines Theater. Ich glaube, dahinter sind auch die Fledermäuse untergebracht. In unserem Rücken ein Atelier, da gibt es polnische Fotokunst. Und wir blicken hier auf verschiedene Bastionen. Was ist denn Ihr Lieblingsplatz hier in der Zitadelle?
Oh, mein Lieblingsplatz auf der Zitadelle. Ja, schwierig. Also es gibt mehrere. Also wenn ich draußen bin, dann bin ich tatsächlich am liebsten auf der Bastion Kronprinz oben. Das ist die, wo auch die Jungkunstschule untergebracht ist.
Ist es da, wo dieser kleine Steg ist, wo man bis zum Wasser gucken kann, wo man so schmal durchgeht und dann steht man wie
das
so...
Das ist die Bastion Brandenburg, das ist auf der anderen Seite. Das ist auch sehr schön, definitiv. Da hat man auch noch einen besseren Blick über die Havel. Aber auf der Seite hat man auch einen sehr, sehr schönen Blick, auch auf die Havel zum Teil, aber eben auch auf Spandau.
Das finde ich so wunderbar, dass man sich wirklich in der Zitadelle kann man sich fast einen ganzen Tag aufhalten, entdeckt immer wieder was Neues und auch dann durch die Jahre immer wieder was Neues, weil sie bauen ja auch Ausstellungen auf und um und ergänzen was, dann kommt wieder was dazu. Und wie gesagt, man muss ja nicht nur zu Konzerten herkommen oder zum Mittelaltermarkt.
Das stimmt. Also wir haben ja hier auf der Zitadelle dann mittlerweile auch ganz andere kulturelle Veranstaltungen noch außer den Konzerten. Und natürlich die vielen Ausstellungen. Also die aktuelle Kunst spielt jetzt hier seit 5 Jahren eine immer größere Rolle, wird auch wahrgenommen. Darüber sind wir auch sehr froh. Gleichzeitig versuche ich mit meinen historischen Ausstellungen und auch den Veränderungen in den Dauerausstellungen da auch Schnittmengen zu finden, weil ich denke, dass gerade in der aktuellen Kunst auch manchmal in Bezug auf die Vermittlung durchaus was zu lernen ist. Also so, dass dann eben die historischen Ausstellungen nicht mehr begehbare Lexika sind, sondern auch tatsächlich vergnügliche Ausflugsziele. Und ich denke, das läuft jetzt seit 4 Jahren sehr gut. Aber das absolute Highlight ist eben das Proviantmagazin mit Berlin und seine Denkmäler enthüllt, das auch weiter wächst tatsächlich. Also ne, wir bekommen ja gerade in den letzten Jahren immer wieder mit der streitbaren Erinnerungskultur dann die Entschlüsse zu uns. Das heißt, es werden neue Denkmäler hierher gebracht, die nicht mehr im öffentlichen Raum stehen sollen. Und unser nächster Zugang werden die sogenannten Thorak-Pferde sein, die an der neuen Reichskanzlei gestanden haben, eigentlich keine Denkmäler sind, sondern Kunst am Bau. Aber da sind wir mittlerweile nicht mehr so streng, was das anbelangt. Das soll jedenfalls nicht mehr im öffentlichen Raum stehen. Und auf diese Art und Weise entwickelt sich jetzt gerade die Zitadelle wirklich zum Zentrum über streitbare Erinnerungskultur. Und das ist spürbar.
Wenn Sie dann irgendwann den richtigen Thälmann kriegen, müssen Sie nochmal umplanen.
Ich hoffe nicht, dass ich den Kopf auch noch bekomme. Das habe ich schon mehrfach betont. Wir haben die Stelen bei uns im Museum und ich finde, das reicht. Weil das ist wirklich ein Paradebeispiel, wie eben streitbare Erinnerungskultur in einer Demokratie funktioniert. Das heißt, es wird jahrelang gestritten, man kann ungeduldig werden, weil manchmal die Dinge nicht vorwärts gehen. Aber es führt dazu, dass sich die Leute auch im öffentlichen Raum austauschen. Und das funktioniert großartig. Auch die künstlerische Einordnung, auf die man sich jetzt im Endeffekt geeinigt hat am Thälmannkopf, Gut, dass sie mir persönlich gefällt, ist irrelevant, aber dass sie überhaupt da ist, das, denke ich, ist wirklich ein Zeichen für eine funktionierende Demokratie. Und auch, dass immer noch über sie gestritten wird.
Nee, ich finde es auch wirklich ganz großartig, dieses so Déjà-vu-Erlebnisse, die man in der Schau hat. Also wer vor der Wende in der Neuen Wache war und diese gläserne Flamme da kennt, die steht jetzt bei Ihnen.
Ja, und das ist mein Lieblingsstück.
Ja, das ist ja auch toll, sie groß wie ein alter, großer Aschenbecher aus den 70er Jahren.
60er
Jahren. Ja. Dann, wer Goodbye Lenin kennt, da fliegt ja irgendwann der Lenin. Kopf, der liegt auch bei Ihnen und dann natürlich Nazi-Geschichten und aber auch aus dem Kaiserreich stehen einige Offiziere da rum und da stehen vor allen Dingen die Puppen rum. Das muss man erklären, aber das mache ich nachher noch in der Frage zu den Puppen, das machen wir später, aber das ist natürlich ein Highlight, wenn man, und das haben Sie so toll aufgebaut, da gibt es eine Klanginstallation und eine Gruppe ist tatsächlich aufgebaut, man kann sich sogar hinsetzen.
Genau, da ist es wirklich einmal so nachvollzogen worden, wie sich Kaiser Wilhelm II. Das für sein Volk im Tiergarten gedacht hat. Das heißt, in der Mitte steht auf einem hohen Sockel in Vollplastik ein Vertreter des Fürstenhauses. Drumherum sind große Marmorbänke aufgebaut in Bogenform und da stehen dann noch zwei Büsten von verdienten Männern, übrigens nur Männer. Die einzige Frau, die ich in der Ausstellung habe, ist Königin Luise und das auch nur als Betonreplik.
Ja, Preußen, ne? So war Preußen.
Stark und stattlich. Der Kaune sieht in seiner Uniform aber auch recht stattlich aus.
Meinen Augen ist viel besser. Wir sehen uns zu selten. Hoffentlich bekommt er bald noch der Urlaub.
Was ich auch toll finde, Auswandererfriedhof Ruhleben, die Ausstellung, da kann man auch darauf hinweisen, denn die läuft ja noch bis nächstes Jahr.
Genau.
Den gibt es leider nicht. Die letzten Reste wurden leider abgerissen, trotz Protesten. Ich kenne noch die Baracke, die noch stand. Eine unglaublich tolle Geschichte. Also da will ich gar nicht viel zu sagen, denn man soll sich selber angucken. Und dann will ich noch zum Juliusturm. Mhm. Der Juliusturm ist ja so ein bisschen, würde ich mal sagen, der Star der Zitadelle. Und wenn man oben steht, hat man einen ganz, ganz tollen Rundblick. Das ist natürlich inbegriffen hier im Eintritt und sieht ganz Spandau. Bis zum Fernsehturm. Mhm. Man sieht die Wasserstadt, man sieht die Altstadt, man sieht Siemensstadt. Man kann sich sozusagen ein tolles Bild machen. Und der Juliusturm war sowas wie ein Tresor früher, habe ich das richtig verstanden?
Ja, also ganz am Anfang war es halt ein Wachturm natürlich, wie das so auf Burgen üblich ist. Dann wurde er auch als Gefängnis benutzt. Dort ist unsere weiße Frau verhungert. Und dann später wurde er dann im 19. Jahrhundert tatsächlich als Tresor für den Reichskriegsschatz benutzt, den sich das dann geeinigte Deutsche Reich von Frankreich als Reparationszahlung nach dem Deutsch-Französischen Krieg hat auszahlen lassen. Also das heißt tatsächlich, die Goldstücke wurden hier im Juliusturm gehalten und dafür dann auch die heute noch sichtbare, wirklich wie eine Tresortür aussehende Tür eingebaut. Der ist dann eben erst nach dem Ersten Weltkrieg dann verschwunden.
Wenn man hoch will, glaube ich, 140 Stufen. Ich habe sie genau gezählt, aber ich habe die Zahl vergessen. Aber
ich glaube 150 oder sowas.
Also genau. Das ist machbar. Und ich kann es nur empfehlen. Also, und das muss ja, wenn man sich mal vorstellt, der Turm steht 800 Jahre in der Landschaft. Heute wirkt das jetzt nicht so. Man kennt höhere Gebäude in Berlin. Aber bis vor 200, 300, 400 Jahren muss das ja ein Markzeichen in der Landschaft gewesen sein. Und hey, also hier Spandau, da steht der Juliusturm. Das ist ja höher als ein Kirchturm und so weiter. Also auch so ein Machtzeichen, oder?
Ein Machtzeichen, gleichzeitig natürlich auch tatsächlich, um zu beobachten, ob Feindbewegungen irgendwo zu sehen sind. Und dann aber, als er als Tresor benutzt wurde, sollte es dann wieder ein bisschen versteckt werden. Deswegen stehen die hohen Kastanien jetzt davor.
Okay.
Das ist natürlich ehrlicherweise so ein kleines bisschen lustig, weil zu dem Zeitpunkt ist ja dann auch schon Ballons, Luftschiffe und irgendwann dann auch Flugzeuge gegeben hat, sodass dann halt die Luftbeobachtung diese Bäume obsolet gemacht hat. Aber das war nun mal so, um es zumindest zu versuchen.
Wer sich jetzt wundert, dass Sie sich so gut auskennen mit Militär und so weiter, Sie sind studierte Militärhistorikerin, promovierte Militärhistorikerin. Also Sie wissen ganz genau, welche Aufgaben hier die Bastionen und so weiter hatten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, musste die auch immer wachsen, weil sie musste sich ja quasi an die neuen Waffen anpassen.
Ja, also das hat eigentlich nie funktioniert beim Festungsbau, weil bis man dann fertig war mit der Festung, hatte sich die Waffentechnik dann schon weiterentwickelt und trotzdem hat es natürlich durchaus Schutzfunktionen gehabt. Es sollte natürlich auch als Fluchtburg genutzt werden, sollte der Feind aus dem Osten kommen, wollte sich die Fürstenfamilie hierhin zurückziehen und umgekehrt. Also es gab in Köpenick eben auch so eine Burg und dann eine Befestigung, aber tatsächlich war es so, dass sie zum Verschanzen und dann Belagern eigentlich nur während der napoleonischen Kriege unter umgekehrten Vorzeichen funktioniert hat. Also das heißt, die Preußen haben hier die sich hier verschanzende französische Armee, als sie geschlagen aus Russland zurückgekommen ist, aus ihrer eigenen Zitadelle vertrieben. Also erst belagert, beschossen und dann vertrieben. Also das heißt, die Preußen haben ihre eigene Zitadelle hier zum Teil in die Luft gejagt. Genau, das war quasi bis 1945, als sie hier das letzte Aufgebot und der Volkssturm verschanzt hatten, das einzige Mal, dass die Zitadelle belagert wurde, dass sie tatsächlich als Festung benutzt worden ist. Aber eigentlich war es tatsächlich immer so, auch als die Zitadelle noch nach den allerneuesten Befestigungsarchitekturen, wie gesagt aus dem italienischen Raum, nach Chiamarella und Lunar hier gebaut worden ist, dass die Feuerwaffentechnik da dann schon so weit war, dass es nicht mehr so geholfen hat.
Also ich versuche mal ganz kurz zusammenzufassen. Spandauer gibt es hier in der Gegend seit der Steinzeit. Irgendwann kamen Germanen, dann kamen die Slawen, ich glaube im 8. Jahrhundert. Dann gab es wirklich seit dieser Zeit ständige Besiedlung. Dann gab es eine askanische Burg und dann wurde die askanische Burg sozusagen zum Witwensitz. Die Hohenzollern kamen und haben sich überlegt, nee, wir bauen Berlin zur Residenzstadt aus. Und Spandau und Köpenick, die im Mittelalter viel größere Bedeutung hatten als kleine Berlin, wurden so ein bisschen quasi in die zweite Reihe verschoben, wurden zu Militärstädten, durften sich nicht richtig entwickeln. Dann durften sie wieder, so um 1900, und aber dann nahm Berlin sie, wie gesagt, wieder an die Zügel, Zweckverband Groß-Berlin. Und dann ging das immer so weiter bis heute. Ich muss sagen, also Spandau bei Berlin, ich glaube, jetzt haben wir ein besseres Verständnis dafür, denn an der Weite liegt es nicht. Mit der U7 ist man ratzfatz in Spandau. Also nach Lichtenrade würde ich länger brauchen.
Definitiv. Ich wohne selber im Prenzlauer Berg und brauche eine halbe Stunde hierher mit öffentlichen Verkehrsmitteln, so sie denn fahren. Aber also mit der Ringbahn und der U7 ist es wesentlich schneller, als wenn ich nach Neukölln zu meinem Bruder will.
Ein schönes Schlusswort für mich. Danke, Frau Dr. Ebert. Wir kommen gerne noch mal wieder irgendwann. Und allen Berlinern sei wirklich geraten, fahren Sie nach Spandau bei Berlin und schauen Sie sich die Zitadelle an, dann die Altstadt an. Wir machen jetzt mal noch so einen Schlagabtausch, die tolle Orte in Spandau. Ich fange mal an, das Sportzentrum Siemensstadt.
Das gotische Haus in der Altstadt, unbedingt.
Das Fort Hanneberg.
Neuklado, das ist einer der schönsten Plätze in Spandau.
Dann muss ich kontern mit Gato an sich.
Oh ja, definitiv. Nein, also da brauchen Sie gar nicht zu kontern. Also gerade das Luftwaffenmuseum in Gato oder Militärhistorische Museum Flugplatz Berlin-Gato, wenn man es richtig ausspricht, kann ich auch nur empfehlen.
Sind Sie wieder dran? Ich habe Gato gesagt.
Ach so, Mist. Okay, Wilhelmstadt, tatsächlich.
Siemensstadt, Weltkulturerbe, die Wohngebäude, Gropius und so weiter.
Wiechern-Radeland, da kann man noch ein bisschen was entdecken.
Da liegt der Knutvater begraben, der Dörflein auf dem Friedhof.
In den Kisseln, genau.
In den Kisseln, ganz genau. Ich habe mal eine Geschichte gemacht, da werden ja Polizisten und Polizistinnen ausgebildet. Da gibt es eine Tatortstraße, auch in Radelandstraße da hinten. Eigentlich auch eine Sehenswürdigkeit, aber für normale Berliner nicht so zugänglich.
Nee, leider nicht, leider nicht. Davon gibt es in Spandau auch manchmal Sachen, die man dann eben nicht sofort sehen kann. Was definitiv interessant ist, ist Weststaaken, was immer noch jetzt wieder zu Spandau gehört und aber eben noch sehr viel über die Teilung Spandaus innerhalb der geteilten Stadt erzählt.
Die Jungfernheide, gehört die Charlottenburg, oder?
Ja, so wie Siemens ja auch. Also ja, ja. Wir teilen uns da merkwürdigerweise was mit Charlottenburg.
Die CCC-Studios?
Ja.
Mhm. Ja. Überhaupt also, Filmgeschichte und Spandau kann man extra Podcast machen.
Definitiv, auch hier gerade auf der Zitadelle sind viele Filme gedreht worden, der Hexer beispielsweise. Aber auch Rammstein hat hier das Deutschlandvideo gedreht.
Okay.
Ja, aber da sind wir jetzt wieder an der Zitadelle, das geht nicht. Also Eiswerder.
Ja, haben wir die Altstadt schon genannt?
Naja, das gotische Haus hatte ich mit der Altstadt genannt, aber das reicht nicht. Also die Altstadt ist ja in sich dann auch schon wieder so vielfältig, dass man da, glaube ich, noch viel mehr über die Nikolaikirche beispielsweise erzählen könnte.
Ist ja bloß die Reformation in Brandenburg. Naja, okay, lassen wir es dabei. Spandau ist in jedem Fall eine Reise wert.
Ich bin noch gar nicht fertig.
Dann beim nächsten Mal. Danke Ihnen sehr.
Sehr gerne.
PS, Sie hatten noch eine Berlin-Frage. Was meint der Berliner mit den Puppen? Mit den Puppen bezeichnete der Volksmund Anfang des 19. Jahrhunderts am Großen Stern im Tiergarten die dort aufgestellten Sandsteingötter. Wer bis zu ihnen spazierte, ganz schön weit, lief bis in die Puppen. Später übertrug sich der Begriff auf die um 1900 aufgestellten Denkmäler der Siegesallee im Tiergarten. 32 Marmorfigurgruppen aller Markgrafen und Kurfürsten und Könige Brandenburgs von 1157 bis 1888. Die Kunstwerke waren von Beginn an umstritten. Im Zweiten Weltkrieg hat man die Figuren im Park des Schloss Bellevue vergraben, 1978 wieder geborgen und heute sieht man sie im Magazin der Zitadelle. In der tollen Dauerausstellung Enthüllt, Berlin und seine Denkmäler. So, das war's in Spandau. Vielen Dank fürs Zuhören. Das nächste Mal werden wir wahrscheinlich irgendwas Weihnachtliches machen. Mal sehen, ich lasse mir was einfallen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Oliver Ohmann von ABZ.